Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Stefan, CRM wird doch überbewertet. Es reicht doch eigentlich eine Excel-Tabelle, oder? Wahrscheinlich hörst du das jeden Tag, aber wie verhält es sich mit CRM versus Excel-Tabellen?
Naja, wenn du nur ein Hobby hast und kein Geschäft, dann vielleicht. Aber wenn du Business machen willst, dann sind die Zeiten gezählt. Nein, CRM ist notwendig.
Coole Antwort. Wir sprechen nicht über Hobby, sondern über klares Business. B2B sind ja meine Kunden angesiedelt. Stefan, ich will dich gerne vorstellen, oder du dich selbst, Stefan Deppe, Leiter Vertrieb bei der Selmor. Aber sag gerne selbst zwei Sätze zu dir.
Ja, du hast die wichtigste Stufe schon gesagt. Aktuell leite ich den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung bei Selmor, einem CRM-Dienstleister, der im Dachbereich CRM-Projekte umsetzt, berät, umsetzt und auch betreut. Und ich bin seit 29 Jahren jetzt in der Branche tätig als Unternehmensberater für CRM in verschiedensten Positionen.
Das heißt, wenn ihr beratet, heißt es nicht, dass ihr für einen Anbieter arbeitet, sondern ihr habt ein Portfolio und schaut, wie ihr das richtige Produkt zum richtigen Kunden bekommt oder umgekehrt.
Genau, Armin, das ist korrekt. Wir beraten in der Regel im Vorfeld die Unternehmen hinsichtlich ihrer Herausforderungen und mit welchem Tool sie denn am besten diese Herausforderungen meistern können. Das sind bei uns die Marktführer, kennen alle Microsoft, Salesforce und Co. Und wir führen dann diese Produkte ein, sind also herstellerneutral, führen dann eins dieser Produkte ein, optimieren die Prozesse und überführen das Ganze dann in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Prima. Jetzt hattest du ja schon eingangs gesagt, die Excel-Tabelle als Adressverwaltungsprogramm ist was für Hobbyisten oder für Kleinunternehmer. Wie erklärst du dir, dass dennoch noch so viele Unternehmen kein wirkliches CRM nutzen, also ein Customer Relationship Management Programm? Ich geistern so Zahlen von 20-40% der Unternehmen der Dachregion herum. Ich weiß nicht, ob es da verlässlichere gibt, aber nehmen wir mal an, es ist dieser Bereich. Wieso nutzen so viele Unternehmen noch kein vernünftiges CRM?
Ja, das ist teils der Branchen geschuldet, in denen die Unternehmen unterwegs sind. Es gibt ja Branchen, die total affin sind, schon affin immer waren. Nehmen wir mal eine die Pharmabranche, die mit dem Territory Management aus schon in den 80er, dann natürlich in den 90er Jahren auch ganz ausgeklügelte Systeme benutzt haben. Der klassische deutsche Maschinen- und Anlagebauer, dessen wichtigste Ressource war in der Vergangenheit und ist es auch heute noch, ist der erfahrene Mitarbeiter, in dessen Köpfen schlummert das ganze Wissen. Und bis heute hat sich noch nicht komplett durchgesetzt, dass dieses Wissen eigentlich den Unternehmen und nicht nur den Mitarbeitern gehört und damit eigentlich Systeme angeschafft werden müssen, die dieses Wissen für das Unternehmen schützen und ins Unternehmen hineinführen, dieses Wissen. Ja. Und das ist der Grund. Wir haben mit der demografischen Entwicklung natürlich jetzt auch und dem Facharbeitermangel haben wir schon Herausforderungen in den Unternehmen, die dazu führen, dass dass das jetzt eingesehen wird und Systeme auch angeschafft werden. Aber ein kleiner Mittelständler, der sehr produktzentriert noch aufgestellt ist, der hat diesen Weg von dem produktorientierten Arbeiten zum kundenorientierten Arbeiten häufig noch nicht begangen, diesen ersten Schritt. Und das steht noch aus.
Und damit hast du sicherlich den allerwichtigsten Part angesprochen, nämlich die Wissenshoheit über die Kundeninformationen. Die geht ja in dem Augenblick verloren, wo Fachkräfte das Unternehmen verlassen. Ich erlebe das gerade bei einem Kunden, wo wir gemeinsam im Gespräch sind, wo es darum geht, wie können wir das Wissen, was eben ein jetzt im Ruhestand oder Vorruhestand befindlicher Mitarbeiter ja im Zweifel mitnimmt, aber im besten Fall eben im Unternehmen lässt. Ne? Jetzt sagen natürlich einige Unternehmen, wir haben noch ein Warenwirtschaftssystem, da sind ja auch Kundendaten drin, reicht das nicht aus?
Ja, könnte man meinen, wenn ich nur in den Rückspiegel schaue, also mich nur für die Umsätze aus der Vergangenheit interessiere oder für Prozesse, die im Lager passieren oder in der Fertigung, in der Produktion, vielleicht auch im Einkauf. Wenn das Unternehmen nur aus diesen Teilen bestehen würde, also aus der Vergangenheit und der Herstellung von Waren, dann ja, mag ich sehr weit mit dem ERP kommen. Aber die Welt dreht sich ja draußen weiter, insbesondere auf Kundenseite. Anforderungen verändern sich, Märkte verändern sich. Preise verändern sich. Das heißt, ich brauche ein System, das nach außen und in die Zukunft gerichtet ist. Und das ist CRM. Früher hat man so die Unterscheidung getroffen, Front Office und Back Office, ne? Also Back Office als ERP, Supply Chain und Warenwirtschaft etc. Und Front Office eben das CRM. Und vielleicht hast du das schon mal gelesen, seit 2021 geben die Unternehmen mehr Geld für CRM aus, für die Business-Domäne CRM, als für ERP. Ach. Das hat mich selbst überrascht. Das ist eine Analysten, ich kann dir leider nicht genau die Quelle sagen, vielleicht kannst du die deinen ZuhörerInnen ja dann nochmal einspielen, aber das ist seit 2021 so, dass also Unternehmen mehr Geld für CRM als für ERP ausgeben, was mich auch total überrascht hat. Aber eingedenk des Wachstums dieser Domäne, dieser Business-Domäne in den letzten 20, 25 Jahren ist das auch nicht verwunderlich. Da gab es zweistellige Wachstumsraten und das ist inzwischen bei den meisten Unternehmen angekommen.
Genau, das ist ja auch ein Trend, von dem wir als Beratende auch spüren und auch profitieren, dass eben viele Unternehmen sagen, wir müssen jetzt von einem reaktiven Vertrieb zu einem proaktiven. Mhm. Bisher haben viele B2B-Vertriebe eben Anfragen abgearbeitet. Das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber es sagen die Menschen selbst, dass sie sich vor Anfragen häufig nicht retten konnten und dann sozusagen sehr stark in der Key-Account-Bearbeitung waren. Auf der anderen Seite hat sich das jetzt eben so gedreht, dass es in vielen Unternehmen so eine gewisse Unruhe gibt. Wir müssen jetzt proaktiver werden, wir müssen jetzt Kampagnen steuern. Wie ist es denn mit der Zielgruppe A, B, C? Dann heißt es, wir haben noch alte Excel-Tabellen, sind die Daten noch aktuell und so weiter. Also ich glaube, wir haben da ähnliche Wahrnehmung am Markt. Jetzt sagtest du, ein CRM muss auch oder ist auch unter anderem dazu da, um in die Zukunft zu denken und zu schauen. Geht es da um Kampagnen oder geht es auch um so Dinge wie KI? Sollte man darüber auch mal sprechen?
Naja.
So Datenanalytics,
also, ne? Ja, klar. Also als ich angefangen habe, Mitte der 90er Jahre, da ist halt CRMS zusammengekommen aus den drei Bereichen Database, Marketing, Salesforce Automation und Service Management. Ne, das waren so die drei großen Bereiche und noch heute liefern alle großen CRM-Hersteller für alle drei großen Bereiche Vertrieb, Marketing und Service Werkzeuge und Tools zur Prozessunterstützung. In den 30 Jahren seitdem sind verschiedenste Säue durchs Dorf getrieben worden. Du weißt aus der Vergangenheit, da gab es mal irgendwann ein mobiles CRM, was technologisch möglich war und auf einmal war das total hip und alle mussten es haben. Es gab Social Media vor 15 Jahren, Riesenhype und die CRM-Hersteller reagieren immer auf diese Veränderungen in der Technologie. Meistens werden sie gar nicht durch sie initiiert, sondern sie reagieren tatsächlich drauf. Und so ist es auch bei KI. Auch das ist ein Riesenhype, aber es ist mehr als das, was ich in den vergangenen Jahren beobachtet habe. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber was deine Aussage hinsichtlich der Zukunft angeht, also der Zukunft als CRM als Werkzeug für die Zukunft, das ist schon, glaube ich, der entscheidende Punkt. Dafür brauche ich gar nicht mal die KI. Ich werde in Zukunft nicht ohne können, aber schon heute ist es so, dass ich ohne KI nicht auf Veränderungen reagieren kann oder sie gar nicht bemerke. Wenn ich als Vertriebsleiter mir keine Pipeline aufbaue, um zu registrieren, wenn mein erwartetes Auftragsvolumen einbricht, dann mache ich meiner Meinung nach, handle ich einfach grob fahrlässig. Ja, das ist heute eigentlich Usus und das muss gemacht werden. Wenn ich als Marketingleiter nicht in der Lage bin, mit einer Segmentierung zu arbeiten bei Bestandskunden oder bei Leads, dass ich also eine Kundensegmentierung mache, um auch gezielt 1:1 Marketing zu betreiben, also zielgruppenorientiert meine Inhalte auszuspielen, dann mache ich etwas falsch. Ja, das ist eigentlich heute quasi Standard. Und als Serviceleiter muss ich einfach allen die Möglichkeit geben, ticketbasiert zu arbeiten, meine Tickets auch entsprechend von Service-Level-Agreements zu analysieren und die Reaktionen entsprechend aufzustellen. Weil Maschinenbau selbst, das ist eins der CRM, nicht so CRM-affinen Branchen, ja, da sagt man, hey, die erste Maschine verkauft der Vertrieb, alle weiteren der Service. Und der Binsenweisheit folgen natürlich viele Unternehmen und setzen ihre Service-Organisationen als Profit Center auf, weil sie damit auch gutes Geld verdienen können und viel besser reagieren als die chinesische Marktbegleiter. Aber es fehlt technologisch häufig an der Unterstützung, das auch messen zu können und die Prozesse wirklich scharf am Serviceangebot auszurichten.
Ja, also was du sagtest, im Hinblick auf Zukunft werden wir KI nicht wegbekommen. Brauchen wir auch gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich sehe da auch Riesenchancen, aber nicht alles, was Zukunfts- oder was den Umgang mit Informationen betrifft, ist ja KI. Das ist ja teilweise einfache Logik.
Ja, ja, das stimmt.
Kausalketten kennen wir ja. Gut, dann irgendwann wurde es im Online-Shop-Wesen durch Algorithmen natürlich entsprechend vervielfacht. Wir kennen alle diese Wenn-Dann-Regeln bei Amazon, wenn wir eine Digitalkamera oder ein Handy kaufen, was auch immer, was Zubehörangebote anbetrifft. Aber auch, ich sag mal, ich kenne das ja aus dem klassischen B2B-Vertrieb von früher, dass man natürlich überlegte im Kontext Cross-Selling, wenn Kunde Produkt A kauft, warum nicht Produkt B Zusatzangebote entwickeln. Also das haben wir schon in den 90er Jahren gemacht, aber eben ohne KI, sondern dass Menschen kreativ waren. Ne? Ich glaube, was natürlich dazu kommt, gerade weil du Social Media erwähnt hast, also Marketingkampagnen, Lead-Management, klassischer Vertrieb, die Komplexität, ne, der Vertriebsprozesse. Also wenn ich dann immer schon höre, dass Vertriebler sagen, wir kennen unsere Kunden, wir kennen unseren Markt, dann würde ich, ich sag mal, eine Stunde brauchen, um mit denen gemeinsam festzustellen, wie viele Löcher ihr Hemd hat. Also wie viele Informationen verloren gehen. Ne? Also allein, wenn man überlegt, so, dass man sagt, dass bei B2B-Vertrieben 30-40% des Cross-Selling-Potenzials einfach brach liegt. Das wird einfach nicht genutzt. Ja, dann frage ich mich, ja, warum wird nicht mehr mit CRM genutzt? Jetzt kommt meine nächste Frage, wie gut, ich meine, ihr setzt ja Projekte in Unternehmen auf. Das heißt, eure Kunden sind dann ja perfekt durch-customized. Ne? Die haben ja ein perfektes System. Aber kommt ihr, und darauf zieht meine Frage ab, Stefan, auch in Organisationen, die bereits ein CRM einsetzen und optimiert ihr? Wenn ja, wie ist so dein Eindruck, wie viel Potenzial eines CRM-Systems nutzen denn Unternehmen heutzutage? Weil die Möglichkeiten sind ja extrem hoch.
Ja, das stimmt. Ja, natürlich gibt es da auch eine breite Varianz, aber also ich sag mal, bei mindestens 60-70% der Unternehmen, und da spielt jetzt die Branche nicht die entscheidende Rolle, aber bei 60-70% der Unternehmen, die ich kennengelernt habe, wird das CRM im Nutzungsgrad ungefähr so genutzt, so tief wie ein Word oder ein Excel. Das heißt,
das habe ich befürchtet, dass die Antwort
70-80% der Funktionen liegen brach oder werden nicht genutzt. Woran liegt das? Das liegt sicherlich an der Komplexität, das Ganze zu vermitteln. Ja, also das heißt, dass im Projekt auf hinreichenden Schulungsumfang geachtet werden muss. Es liegt auch am Veränderungswillen der Mitarbeiter, der nicht immer so ausgeprägt ist, wie wir Berater uns das vorstellen oder wünschen. Aber manche auch Initiatoren auf Kundenseite sicherlich auch wünschen. Aber es liegt eben dann auch an den fehlenden Maßnahmen, diese Veränderungsbereitschaft zu initiieren und zu begleiten. Und da spielen eben motivatorische Themen eine Rolle, aber es spielen auch disziplinarische Themen eine Rolle. Mhm. Weißt du, ich sage immer, es gibt ein CRM-Projekt, das kannst du nur an zwei Fronten, entschuldige dieses kriegerische Bild, an zwei Fronten gewinnen. Das eine ist durch klare Direktive von oben seitens des Top-Managements. Hey, wir haben eine Investition in ein CRM gemacht, deswegen erwarte ich von euch, liebe Mannschaft, dass ihr das System auch pflegt. Ein Termin, der nicht im CRM steht, hat nicht stattgefunden. Ein Angebot, das geschrieben wurde und nicht im CRM dokumentiert ist, das existiert für mich nicht. Also es sind klare Regeln von oben. Und auf der anderen Seite, bottom-up, eine echte Nutzenstiftung für jeden Anwender, für jede Anwenderin. Du musst jedes Feld erklären können als Anwenderin. Du musst genau beschreiben können, warum soll ich da was einfüllen. Du musst die Logiken und die Business-Logiken dahinter verstehen, die Prozesse, an denen es wichtig ist. Warum mache ich das für mich? Warum mache ich das vielleicht für meine Kollegin? Das sind wichtige Aspekte, auf die bei der Einführung geachtet werden muss und für die es einen guten Partner braucht bei der Einführung, damit er das im Blick behält. Denn unsere Kunden, unsere Interessenten, deren Business ist es nicht, jeden Tag CRM einzuführen. Das ist unser Business und unsere Expertise. Und ja, dafür stehen wir am Markt und sind ja auch recht erfolgreich.
Das ist prima. Wir sind ja gerade gemeinsam in einem angehenden Projekt bei einem meiner Kunden. Und ich erinnere mich an einen Satz, den du oder dein Kollege geäußert hat. Wir helfen den Unternehmen dabei, die Dinge auszublenden, die sie nicht brauchen. Also dein Vergleich zum Word-Dokument muss ich schmunzeln, weil ich erlebe mich ja auch immer täglich als User, der denkt, ach, guck mal, das geht auch, wusste ich seit 30 Jahren noch nicht. Also ich werde da auch weit unter meinem Potenzial bleiben. Auf der anderen Seite ist das ja auch okay, weil wir kennen ja alle auf der anderen Seite IT-Beratung und dann eingeführte Software-Systeme, wo man gesagt bekommt, das geht alles. Du kannst hier was machen, da was machen, da was machen. Ja. Allein wenn jemand aus dem IT-Umfeld das ausspricht, bekomme ich schon Juckreiz auf der Haut, weil mich das jetzt schon in der Vorname so überfordert, dass ich denke, um Gottes Willen. Also der Ablehnungswille ist dann sehr, sehr hoch. Das heißt, das Ausblenden des, was man nicht braucht, und das Implementieren dessen, was wir brauchen, klang für mich, als ihr den Satz ausgesprochen habt, höchst beruhigend.
Ja, ja, es ist eben genau die Balance, Armin, ja, zwischen dem, was ein Unternehmen verträgt an Innovation und dem, wodurch sich Chancen ergeben, also was es alles machen könnte. Dazwischen musst du als Berater eben die Balance finden. Denn du findest ja auch auf Kunden-, auf Interessentenseite draußen in den Unternehmen Mitarbeiter, Vertriebsleiter, Marketingleiter, die sehr ambitioniert umtriebig sind und auf uns zukommen mit Forderungen, ja, wir hätten gerne Predictive Analytics und jetzt noch ein KI-Agent, der das baut und können wir, wie kann ich das orchestrieren? Und dann werden 5 Buzzwords reingeworfen und alle im Saal gucken sich an und verstehen nur die Hälfte und alle wissen aber zusammen, dass an den basalsten Prozessen erst einmal vereinbart werden muss, wie denn überhaupt der Hase läuft. Also soll dieser Prozess weiter so gemacht werden wie in der Vergangenheit oder nicht? Sollen wir ihn nicht mal wirklich aufschreiben und vermitteln, sodass auch alle wissen, wie es funktioniert, bevor wir jetzt overengineeren, irgendeine Technik drüber stülpen und glauben, dass durch KI-Agentenorchestrierung die Probleme beseitigt werden. Das wird so nicht funktionieren, beziehungsweise ist ein teures Hobby, wenn man das so tut.
Ja, okay. Und ein sehr teures. Ich erinnere mich an eine Aussage eines Kunden vor Jahren, habe ich auch schon ein, zweimal erwähnt. Er sagt, wir haben ein CRM im sechsstelligen Bereich eingesetzt und keiner nutzt es.
Ja, früher geisterten die Zahlen von Gartner und Co. durch die Gazetten, 66% aller CRM investiert, nein, 66% aller CRM-Projekte erfüllen die Erwartungen des Managements nicht. Ja. Ja, nach Durchführung der Initiative. Und das war echt ein Schlag ins Gesicht für unsere Gilde, ja. Und inzwischen geht's besser. Ich habe Unternehmen kennengelernt und durfte in Unternehmen arbeiten, die es besser drauf haben, wo die Quote geringer ist. Aber ehrlich und fast unter uns, es kann immer passieren, dass ein Projekt nicht die Erwartungen erfüllt, weil dort viele Menschen zusammenarbeiten müssen. Und es bedarf schon einiger Erfahrung, damit am Ende das auch klappt.
Darüber sollten wir dann auch gleich nochmal sprechen, so wie führt man ein Projekt ein, wer sollte dabei sein, weil ich meine, das kennen wir ja, wir Organisationsberater aus der Praxis und die Sozialforschung bestätigt das ja immer wieder, dass eben auch Allgemeinprojekte in einem hohen Maße scheitern, weil eben zu schnell, zu wenig, zu langsam, die falschen Personen und so weiter, zu wenig Enable, zu wenig Purpose und so weiter. Ich glaube, da greifen auch bei einer CRM-Einführung so typische Muster, positiv wie negativ, wie in einem Veränderungsprozess. Das ist meine Annahme, ja. Aber bleiben wir nochmal, weil du eben Predictive Analytics gesagt hattest, also diese vorherschauende Analyse, die sagt, okay, es ist laut Daten wahrscheinlich, dass der Kunde in dem Augenblick abschließt oder der Kunde das tut, deswegen die Empfehlung an den Mitarbeiter. Das ist ja das, was CRM-Systeme heutzutage können. Aber wenn wir jetzt auf der anderen Seite wieder den Maschinenbauer aus dem Sauerland nehmen, der möglicherweise, was diese Evolutionsstufe anbetrifft, also CRM, noch ganz am Anfang steht, Würdest du da mit Kanonen auf Spatzen schießen, ist eine provokative und schon fast eine rhetorische Frage. Wie würde man vorgehen? Würde man sagen, komm, die Dinge halten wir zurück und arbeiten halt vielleicht sogar bei der Einführung oder bei der Implementierung in 2, 3 Evolutionsstufen? Mhm. Wie würde das gehen? Also KI, Riesenchance, aber auch wahnsinns dickes Brett. Und auf der anderen Seite der vielleicht noch sehr unerfahrene Kunde jetzt in dieser Einführungsphase.
Ja. Ja, wir befinden uns gerade am Scheideweg. Also wir haben einen technologischen Sprung vor uns, ich sage bewusst vor uns, der diese Entscheidung, gehe ich jetzt stufenweise vor mit einem, ich nenne es jetzt mal klassischen, prozessorientierten Schritt-für-Schritt-Rollout-Konzept oder überlasse ich die Entscheidung, was zu tun ist, einer Blackbox oder gar einer ganzen Schwarm von Blackboxen, die mit purer Kraft der Algorithmen sich etwas errechnen, was der wahrscheinlichste Fall ist, der eintritt, und deswegen ihre Handlungsempfehlung aussprechen. Also sprich, führe ich ein CRM-Projekt nah an den Prozessen ein und versuche, die zu optimieren, und baue eine Technologie auf, die alle handhaben, die transparent und durchgängig ist, wo jeder versteht, was ich vorhin sagte, warum ein Feld dort steht und warum ich dieses Feld zu füllen habe oder nicht, oder ja, was der Prozess dahinter ist. Das ist die klassische Vorgehensweise, wie sie heute noch gemacht wird und auch meiner Vorhersage nach in den nächsten 5 Jahren noch gemacht wird. Aber in den nächsten 5 Jahren wird es eben auch eine neue Art von CRM geben, getrieben durch KI, die völlig abweicht von dem, was wir uns heute vorstellen. Es wird nach meiner Vorhersage oder meiner Einschätzung nach keine Masken und Listen mehr geben in 5 Jahren, die zu füllen sind oder die wir als Technologieberater für unsere AnwenderInnen vorbereiten müssten in den Projekten. Es wird das agentische Zeitalter schleichend, aber doch absehbar kommen, indem wir als CRM-Berater eben andere Aufgaben auch bekommen. Wir werden Assistenten für Anwender aufbauen, die neben den Vertriebs-, Marketing- und Service-Mitarbeitern herlaufen und sie unterstützen in ihrer täglichen Arbeit. Die Automatisierungspotenziale erkennen und diese auch auf Rückfrage übernehmen, die Kundenkontakt suchen und auch aufnehmen, die Entscheidungen autonom treffen und die nur noch dann den, wie es so heißt, Human in the Loop einführen, wenn es denn wirklich notwendig ist oder zielführend ist. Natürlich kann man das alles orchestrieren und da wird also diese Guardrails, diese Leitplanken, die wichtig sind, damit dem Unternehmen nichts passiert und damit der Kunde auch wirklich einen Mehrwert spürt. Das alles werden Aufgaben sein, die wir als CRM-Berater übernehmen müssen, weil dafür recht viel Know-how da ist. Aber die CRM-Projekte werden ganz anders aussehen. Ja, wir werden uns also mehr über solche Leitplanken, über ethische Rahmen und Richtlinien unterhalten. Wir werden uns über No-Go oder No-Go-Areas unterhalten, wo die KI nicht hin darf, also eher abgrenzen, als dass wir wie heute noch punktuell Use-Cases suchen, wo KI wirkt und funktioniert.
Das klingt natürlich mega spannend und wenn du sagst, die nächsten 5 Jahre noch nicht, heißt das ja, in den nächsten 5 Jahren entwickelt sich das, wir dürfen das noch miterleben. Super spannend. Das bedeutet natürlich eine ganz andere, ja, eine andere Haltung auch eurer Kunden zu dieser Thematik, ja, also eine ganz andere Denkweise. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Prozess, wenn ich Design Thinking in Vertriebsworkshops einführe und meine Ansprechpartner dann meinen schon die Agenda für die nächsten 2, 3 Termine festlegen zu können. Ich sage, nee, wir können doch noch gar nichts festlegen. Wir wissen noch gar nicht, was im ersten Workshop passiert. Dann sprechen wir über Workshop 2 und wenn der durch ist, dann über Workshop 3.
Siehst du, das ist der Grund, warum wir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist der Grund, warum wir eben auch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ich vergleiche unsere Aufgabe als Unternehmensberater und als solche verstehen wir uns alle, verstehe ich auch, wie die eines Arztes. Anamnese, Diagnose, Therapie. Und wenn jetzt ein Patient oder eine Patientin zum Arzt, Ärztin kommt und sagt, ich habe Gastritis, mein Bauch tut weh, ja, dann sagt der Arzt hoffentlich nicht, ja klar, dann verschreibe ich Ihnen mal hier das Mittel XY gegen Gastritis, sondern er führt seine Anamnese erst einmal durch und versucht herauszubekommen, was denn Ursache dieser Schmerzen sein können. Eine Schleimhaut-Bauchfellentzündung, nee, wie heißt das? Schleimhautentzündung ist das, ne? Also das könnte es ja sein, aber es muss es ja nicht sein. Und analog das Gleiche, wenn ein Vertriebsleiter zu mir kommt und sagt, ja, ich brauche unbedingt, wir brauchen mehr KI bei uns, das wir wollen, dass Agenten diese Dinge übernehmen, und dann sei fein, super. Erzähl mir aber doch erst einmal, wie es aktuell läuft und warum es möglicherweise nicht so läuft, wie du es erwartest. Und diese Warum-Frage zu stellen, ist unsere Hauptaufgabe. Und davon der Antwort abhängig kann auch gemacht werden, welchen Weg man denn im Projekt jetzt einschlägt. Ja? Hohe CRM-Reife ermöglicht mutigere Schritte, was den Einsatz von KI angeht. Nicht so ausgeprägte CRM-Reife, da ermutigen wir zunächst einmal die Hausaufgaben zu machen.
Also jetzt wird mir noch mehr bewusst, als es vorher schon war, das Thema KI im CRM ist ein großes Thema. Vielleicht sollten wir nochmal separat darüber sprechen in der zweiten Ausgabe zum Thema CRM. Ich würde mich jetzt gerne erst nochmal so grundlegend bitte darüber sprechen, wenn ein Unternehmen überlegt, wir brauchen jetzt dringend das CRM, weg von der Excel-Tabelle. Ja. Wie geht ihr vor? Ich durfte das ja schon erleben, aber vielleicht beschreibst du nochmal, wie ist so eure Arbeitsweise so in der ersten Anamnese und dann den nächsten Schritten?
Ja. Ja, wir haben ein bisschen besonderes Vorgehen, weil wir eben einer der wenigen Unternehmen, Beratungsunternehmen in Deutschland sind, die noch herstellerneutral unterwegs sind. Das heißt, bei uns wird erst einmal über die Aufgabenstellung gesprochen. Und da haben wir einen ganz erfahrenen Berater, der unser Erstgespräch mit unseren Interessenten durchführt und der daraufhin auch entscheidet, wie, an welchem Berater jetzt diese Aufgabenstellung weitergeroutet werden soll. Da muss entsprechende Branchenexpertise vorhanden sein oder Technologieexpertise. Das hängt eben, ist völlig von ganz vielen Faktoren abhängig. Wir werden dann nach einigen Gesprächen im Vorfeld einen Workshop durchführen. Das ist unser erster Schritt. In diesem Workshop definieren wir, wie ein solches Projekt aussehen kann. Also wir haben das Warum verstanden. Wir sprechen dann über das, was wir machen wollen. Und wir sprechen nur ganz am Rande ein bisschen über das Wie. Denn das Wie entscheidet letztlich ja dann auch über die Technologie, die zum Einsatz kommt. Aber das kann völlig offen bleiben. Wenn am Ende aber dieser Workshop durchgeführt ist, dann kennen wir den Projektumfang. Wir kennen die Herausforderungen im Projekt. Wir empfehlen dann auch gerne eine Technologie, die eingesetzt werden soll. Das ist unsere Diagnose nach der Anamnese. Ja. Und geben dann ein Angebot, ein verbindliches Angebot über die Therapie. Und das ist dann das Projekt. Wir schlagen eine Technologie vor, sagen auch, warum wir diese vorschlagen und nicht eine andere. Und dann kann es losgehen. Wir haben natürlich noch einen Haufen anderer Arbeiten, die gemeinsam dann erledigt werden müssen. Es muss ja ein Projektteam auch auf Kundenseite aufgebaut werden. Es gibt verschiedenste Rollen, du hast es vorhin schon angesprochen, sowohl auf Kundenseite als auch auf unserer Seite. Mitwirkungspflichten, ohne die ein solches Projekt auch nicht erfolgreich sein kann. Genau. Wenn sich dann aber alle einig sind und in die Augen schauen, dann legen wir los und dann setzen wir so ein Projekt in, ja, von 3 bis 9 Monaten in der Regel setzen wir das um, inklusive Anbindung an die Backend-Systeme wie ERP, DMS, Product Lifecycle Management-Systeme oder ähnliches mehr.
Ja, ja. Also genau bis hierhin habe ich euch ja auch schon kennengelernt. Das also nicht direkt schon zur Umsetzung, aber in der Anamnese bis zu Anfängen der Diagnose. Was mir eben sehr gut gefällt, diese Neutralität. Häufig kommen ja CRM-Systeme direkt vom Anbieter zum Kunden oder bei einem IT-Systemhaus. Ihr seid neutrale Berater und fand das eben ausgesprochen charmant, dass nicht gleich, ich sag mal, im Erstgespräch die Fachbegriffe mich latent überfordert haben, sondern es wirklich eher um den Kunden ging und da konnte ich eben sehr gut mit zuhören, mitsprechen und so weiter. Wer sollte denn auf Kundenseite mit einbezogen werden? Also ganz klar auch der Hinweis, kein reines IT-Instrument, kein reines IT-Projekt, richtig?
Unbedingt. Also wir haben die IT gerne mit an Bord. Wichtiger ist für uns alle, sind für uns allerdings die Menschen, die treiben wollen, also die die Bedarfe kennen und die wirklich das auch nach vorne treiben wollen. Also in der Regel sind das die Teamleiter aus dem Vertrieb, aus dem Marketing oder Service, je nachdem, wo das Projekt startet. Wir brauchen in einem solchen Projekt die Geschäftsführung, um das Commitment gegenüber dem Projekt zu geben. Nicht uns gegenüber, das tun sie durch die Unterschrift und das Angebot, aber den Mitarbeitenden auf Unternehmensseite gegenüber. Ja, das ist für uns ganz wichtig, dass eben klar wird, warum wird das Geld jetzt investiert, allen Mitarbeitenden auch klar ist. Key-User sind wichtig, die wir in den Workshops brauchen. Da brauchen wir Menschen, die sowohl sich auskennen, als auch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, ob es rechts oder links rumgegangen werden soll, ob der alte Zopf abgeschnitten werden soll, der Prozess komplett neu designt werden soll oder ob wir es einfach mal so probieren. Braucht es also auch Menschen mit Mut. Ja, die IT brauchen wir dann auch, um Anbindungen an die Umsysteme zu realisieren. Wobei wir hier ja als Hersteller der Integrationsplattform Syncler sind wir natürlich in der Lage, mit ganz wenig Aufwand die Umsysteme über bestehende Konnektoren einzubinden. Da gibt es über 60 Konnektoren zu ERP und DMS-Systemen und so. Da können wir alle möglichen CRM-Systeme mit allen möglichen anderen Systemen ganz einfach verbinden. Und dann sind die Anwender wichtig, weil ich hatte es eingangs ja gesagt, das Thema Schulung ist ein häufigst unterschätztes Thema. Wir müssen gemeinsam in diese Schulung mehr investieren, um das Wissen rund um die Lösung und um die Vorteile, die jeder Anwender, jede Anwenderin hat, transparent zu machen. Ja, das ist ganz wichtig.
Ich bekomme das ja mit, wenn ich mal nebenbei mir ein paar Copilot-Tutorial-Videos anschaue auf YouTube oder LinkedIn Academy und merke, Mensch, du müsstest dich mal substanziell mit dem Thema beschäftigen. Also alle Softwareangebote sind ja inzwischen so komplex und umfangreich und vielseitig, dass es ja mal so ein autodidaktisches Lernen ja auch gar nicht mehr ausreicht. Und was mir eben sehr gefällt, Stefan, ich kann es nochmal zusammenfassen, auch mit Blick leider mal wieder auf die Zeit. Was mir eben bis jetzt so gefallen hat in den Gesprächen, die wir gemeinsam auch mit einem Kunden geführt haben, eben die Tatsache, dass das Produkt selbst erstmal total im Hintergrund steht. Das ist ja auch eigentlich unwichtig. Es ist ja letztendlich nur eine Hilfestellung, damit die Arbeit besser durchgeführt werden können, effizienter und effektiver. Und dass ihr sehr viel über den Kunden wissen wollt. Unabhängig davon, dass ich euch natürlich mal gerne wärmstens empfehle, was würdest du denn einem Kunden empfehlen, wenn er jetzt durch unseren Podcast aufgeweckt ist und sagt, stimmt, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Was wären so deine ersten 2, 3 Schritte, die du empfiehlst oder die Idee, die du ihm geben könntest?
Also eingedenk der Zeit kann ich jetzt nur raten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Denn wir möchten ja, ich könnte jetzt einen Katalog an sinnvollen Voraussetzungen oder Vorarbeiten vor einer CRM-Initiative öffnen. Aber das ist ja immer sehr abhängig von der Ausgangssituation auf Kundenseite. Insofern wirklich mit uns Kontakt aufnehmen, www.selmor.de oder synkler.de, wenn es um das Thema der Verbindung von Systemen geht. Einfach Kontakt mit uns aufnehmen oder mir eine E-Mail schreiben, anrufen, völlig egal, die Kanäle sind alle offen. Und dann reden wir miteinander über sinnvolle Maßnahmen. Es muss nicht jetzt aktuell eine Einführung geplant sein. Es kann ja auch sein, dass erst im nächsten Jahr losgelegt werden soll, aber vielleicht ein paar vorbereitende Maßnahmen jetzt schon getroffen werden. Datenqualität, personelle Einstellungen oder Aufrüstungen für ein entsprechendes Projekt. Vielleicht auch muss erst eine Migration eines ERP-Systems abgeschlossen sein, damit sinnvoll mit einem CRM begonnen werden kann. Oder vielleicht muss auch ein Altsystem erst einmal auslaufen, weil noch nicht gekündigt. Also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Ausgangssituationen und auf die muss man individuell reagieren. Und das kann man mit uns an der Seite eigentlich ganz gut.
Und die Empfehlung kann ich nur unterstreichen, Stefan. Meldet euch bei Selmor. Ich kann es nur ans Herz legen. Ihr seid nicht von Anfang an mit der Verkaufsbrille dabei, sondern wirklich mit der Beraterbrille. Von daher, wenn ihr einen Tipp braucht, wenn ihr einfach eine Hilfestellung braucht, meldet euch bei Stefans Team sehr, sehr gerne. Ich habe gemerkt, Stefan, das Thema KI haben wir jetzt nur wirklich an zwei, drei Punkten gestreift. Wir sollten uns im Anschluss mal überlegen, ob wir da gleich mal einen zweiten Termin machen. Ich habe Lust dazu, weil ich merke, selbst wenn wir ja schon einige Male miteinander gesprochen haben, ich lerne immer dazu. Selbst in diesen 30 Minuten habe ich so viele wichtige Aspekte nochmal von dir erfahren, die mir auch in meiner Beratung bei meinen Kunden helfen und meine Sicht auf das CRM noch mehr erweitert haben. Von daher, ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr lehrreiche und wirklich tolle halbe Stunde. Danke dir, Stefan.
Ich danke dir, Armin. Danke, bis dann. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.